liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast hier bei Politik und Kommunikation. Mein Name ist Martin Nielsen, ich bin Kommunikationsberater und Kolumnist, schreibe über Desinformation bei Politik und Kommunikation. Und mit diesem Podcast wollen wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und Politik rund um das Thema Desinformation und wie sie in unsere Gesellschaft gelangen. Für diese Folge sprechen wir mit einem Experten rund um Deepfakes und digitale Manipulation. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Dr. Christopher Nehring.
Dr. Christopher Nehring ist Wissenschaftler, Buchautor und einer der bekanntesten Experten für Desinformation, Geheimdienste und digitale Manipulation. Er arbeitet zu Informationsoperationen, Propaganda und der Geschichte der Geheimdienste, berät Medien wie Organisationen bei Fragen zu Desinformation und Meinungsbildung im digitalen Zeitalter. Zudem war er fast 4 Jahre lang wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Spionagemuseums, langjähriger Journalist für die Deutsche Welle und zuletzt Intelligence Director beim Cyber Intelligence Institute in Frankfurt.
Ich würde direkt einmal anfangen mit der Frage, wie bist du überhaupt auf diesen Schwerpunkt, auf diese Vita in Verbindung mit dem Thema Desinformation gekommen?
Also eigentlich während meiner Promotion über Geheimdienstkooperation im Kalten Krieg, weil das einfach in diesem speziellen Fall so der Hauptpunkt der Kooperation war zwischen den Geheimdiensten, die ich mir angeguckt habe. Das heißt, da war es eben aus der Empirie und der realen Welt sehr viel Material, das ich mir angeschaut habe. Dann muss ich aber auch sagen, eben so aus diesem breiten Portfolio, von dem es Geheimdienste so machen, also ich bin über die Geheimdienste zur Desinformation gekommen, wenn wir so wollen. Aus diesem breiten Portfolio waren Informationsoperationen, Desinformationen, Einflussmaßnahmen einfach das, was mich am meisten interessiert hat. Gerade wenn man es aus der Brille des Angreifers sieht, wie es geplant wird, wie Ziele festgelegt werden, wie Methoden festgelegt werden, wie versucht wird, mal kreativ, mal mit der Brechstange zu manipulieren, bestimmte Informationen dorthin zu bringen, dass sie wirken. Das war das, was mich so angezogen und fasziniert hat.
Wir wollen ja heute auch ein bisschen über das Thema Deepfake sprechen, wofür du ja auch eine ganze Reihe an Expertise mitbringst. Würdest du, nur für alle, die diesen Begriff jetzt vielleicht noch nicht kennen, einmal in Kürze erklären, was das ist?
Ja, kurz gesagt ist ein Deepfake ein KI-erstelltes oder manipuliertes, hauptsächlich audiovisuelles, also sprich Video- oder Tondatei, Material. KI-generierte Bilder zählen zumindest laut dem EU-AI-Act eigentlich auch darunter. Der Begriff zerfließt so momentan gerade. Der wurde halt oder kam ins Leben und wurde dann auch sowohl in den öffentlichen Diskurs als auch in Gesetze übernommen zu einer Zeit, als es noch relativ wenige gab. Und wir sind halt gerade auf dem Weg dahin, in einer Flut von KI-generiertem Material und damit auch von Deepfakes zu ersaufen. Das ist so das, wo wir die nächsten paar Jahre definitiv hingehen. Nicht jeder Deepfake ist aber automatisch auch bösartig, Desinformation oder schlecht. Das ist was wir bald lernen müssen, aber der Begriff ist so konnotiert. Vielleicht, wenn wir an Deepfakes denken, denken wir immer an böse Manipulation, politische Desinformation, Betrug. Dabei kann ich jetzt auch von dir und mir ein Video erstellen, wie wir zusammen die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen oder irgendeinen Tanz aufführen. Das ist auch ein Deepfake-Video, ist das gleiche Tool, die gleiche Technik. Ist deshalb aber keine bösartige Manipulation, sondern Deepfake bedeutet eigentlich erstmal, sagen wir so, von der technischen Seite ist es immer ein und dasselbe, ob es jetzt ein bösartiger ist oder ein gutartiger. Wir haben halt derzeit so hauptsächlich das eine Wort dafür, das rumgeistert, und wir denken immer automatisch auch an was Schlechtes, wenn wir das Wort Deepfake hören. Da werden wir uns in den nächsten Jahren an was anderes gewöhnen.
Einfach wegen der Möglichkeiten, die KI und die niederschwelligen Angebote von KI-Software nutzen, meinst du?
Das auch, und wie weit verbreitet diese Tools sind. Also wir beide könnten diesen Podcast jetzt zum Beispiel auch rein über ein KI-Tool machen. Das heißt, wir sprechen gar nicht miteinander, wir haben nicht das Aufnahmegedöns und so, sondern wir nehmen ein Tool, schmeißen unsere Stimmen rein, dann kopiert die KI unsere Stimmen und dann können wir einfach den Text eintippen. So lässt sich ein Podcast eben auch erstellen. Das ist jetzt erstmal nichts Negatives. Er ist dann halt erstmal technisch anders erstellt, ist deshalb aber kein nicht besser, schlechter, bösartiger oder gutartiger, sondern es kommt dann halt schon noch drauf an, was wir uns sagen lassen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und weil das eben so weit verbreitet sein wird, gerade wenn wir uns die Zukunft von Social Media, nicht die Zukunft, sondern das, was im Moment der aktuelle Stand ist, wo Social Media sich hin entwickelt, also die Kombination aus Social Media und integriertem KI-Tool oder wie OpenAI Sora 2, eine ganze Plattform nur für KI-Inhalte, das ist so die Zukunft. Also sprich, alles, was wir auf Sora 2 als Plattform zum Beispiel sehen, ist ein Deepfake. Das heißt jetzt noch erstmal nicht, dass es gut oder schlecht ist, manipulativ oder nicht manipulativ, sondern nur, dass es mit einer bestimmten Technologie erstellt wurde. Welchen Begriff benutzen wir jetzt dafür? Also so in der Expertenbubble oder Techniker hört man eben auch noch synthetische Inhalte, also synthetische, die mit KI erstellt wurden, das so ein bisschen neutraler klingt, aber das ist jetzt nichts, was im normalen Sprachgebrauch Eingang finden wird. Das ist mir so dann ein Expertenbegriff. Wenn man das den normalen Social Media Nutzer oder auf der Straße benutzt, weiß niemand, worum es geht. Mit Deepfake hat man halt so einen catchy Begriff, mit dem viel mehr Leute was anfangen können.
Wenn wir jetzt, du hattest schon gesagt, Social Media wird ja ein bisschen geschwemmt von Inhalten. Ich habe jetzt keine Zahlen per se, aber anekdotisch sehe ich zum Beispiel immer viele satirische Clips, die zum Beispiel Olaf Scholz, den ehemaligen Kanzler, den wir jetzt gerade auch im Intro einmal eingespielt haben, mit sehr durchtrainiertem Oberkörper oder eben in absurden Situationen zeigen, Rückwärtssalto machend. Das ist ja unterhaltend und da, glaube ich, spielt das in die Kerbe, die du eben erwähnt hast, mit, das ist in erster Regel nicht schädlich. Aber in dem Einspieler, den wir hatten, zeigt sich ja auch so ein bisschen, welches Potenzial für Gefahren dahinter stecken. Es ist ja nicht nur Olaf Scholz, der mitunter davon Opfer wurde. Er wurde ja dafür instrumentalisiert. Aber auch zum Beispiel gab es ja den Fall 2024 mit Franziska Giffey, die auf einen falschen Vitali Klitschko reingefallen ist in einem Videocall. Wie groß schätzt du denn, wenn wir jetzt nur von diesem negativen Aspekt ausgehen, also wie schädlich können Deepfakes sein, die reale Gefahr für Desinformationskampagnen, die Manipulation von Wahlen, Märkten und Meinungen ein?
Grundsätzlich sehr hoch. Wir schauen da auch nur uns so die Spitze des Eisbergs an. Wie du gesagt hast, es gibt keine Zahlen dazu, weil es niemand messen kann. Die Detection, also die Erkennung davon, ist ja schon mal an sich ein großes technisches Problem. Dann ist sie noch nicht flächendeckend integriert. Weder in Tools zur Videokommunikation, noch in Social-Media-Plattformen oder sonstigen Online-Outlets. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viel es da gibt. Wir wissen auch nicht, also wenn man auf sowas drauf reinfällt, muss es ja auch erstmal bekannt werden, dass man drauf reingefallen ist. Das heißt, auch bei so Live-Deepfake-Calls, sowohl für politische Manipulation, für militärische Einflussnahme oder für Betrug, was so die größte Anwendung ist, ist die Dunkelziffer ziemlich groß. Weil man muss es ja schon hinterher erkennen, damit man weiß, dass man drauf reingefallen ist. Man muss auch sagen, eigentlich die große Bedrohung oder die größte Auswirkung, wie wir sie jetzt so die letzten 3 Jahre gesehen haben, ist nicht über die Qualität gekommen. Also, dass auf einmal jeder glaubt, der Kanzler macht dies oder das, und dass das eine Wahl entscheidet. Große Bedrohung derzeit ist eigentlich eher die Quantität, also die Überflutung. Das bedeutet, mittels Deepfake-Technologie kann ich jetzt ein Beweisvideo, ein Beweisaudio oder Bild für einfach alles erstellen. Das ist in der Regel dann nicht sehr lange glaubwürdig. Also wenn man darauf zielt, jetzt wirklich lang anhaltend zu überzeugen, weil das eben dann doch nach ein paar Stunden oder einem Tag über Kommunikation wieder eingeholt werden kann und richtig gestellt werden kann. Aber wenn ich so diese Flooding the Zone Taktik anwende, also einfach jeglichen Kommunikationsraum mit Schwachsinn zu überfluten und eben auch mit falschen Botschaften, mit falschen Anschuldigungen, dann habe ich jetzt innerhalb von Sekunden oder Minuten auch noch einen halbwegs glaubwürdigen Beweis dafür erstellt. Und das mache ich nicht einmal, sondern ich mache es halt 80 Mal. Das kann ich dann auch mittels KI-Agenten noch so weit hochskalieren, dass die das automatisch machen und auch automatisch veröffentlichen. Das führt nicht dazu unbedingt, dass jetzt die eine Botschaft, die in einem von diesen Videos so oder mittels Deepfake kommuniziert wird, unbedingt überzeugt, sondern es führt eher dazu eben, dass die Zweifel gesät werden und so dieser Grundzweifel daran, überhaupt irgendwas zu glauben oder irgendwas von diesen 80 Botschaften, die ich dann gesendet habe, wird schon irgendwie hängen bleiben oder zumindest irgendwie einen Schaden erzeugen. Das ist so die Sache, über die wir uns im Moment eigentlich mehr Gedanken machen sollen, als dieses wahnsinnig Überzeugende bei den Deepfakes. Das ist eher so im Bereich Cybercrime und Betrug, wo eben Deepfakes so als Next Level Social Engineering benutzt werden. Also jemand, der sowieso schon gut darin ist, einen am Telefon von irgendwas zu überzeugen. Und jetzt halt nochmal eine nächste Stufe an Glaubwürdigkeit erhält durch Kopie der Stimme oder Kopie von Stimme und Aussehen. Dann ist es auch so zum Beispiel jetzt, wenn wir es wieder so ein bisschen im Raum politische Kommunikation und auch politische Desinformation denken, dass KI generell, Deepfakes nochmal im Speziellen, auch für die Infrastruktur, die ich brauche, um das zu verbreiten, eine große Auswirkung haben. Das heißt, jetzt zum Beispiel Fake-Profile zu erstellen oder KI-Influencer zu erstellen, wo ich das Profilfoto habe, die Background-Story, die automatischen Posts, eine Stimme, auch ein Video-Avatar, wenn ich ihn brauche. Da bietet Deepfake-Technologie auch nochmal einfach sehr viele Möglichkeiten, das zu gestalten oder auch zu automatisieren, Kosten für diese digitale Infrastruktur, die ich brauche, um solche Kampagnen durchzuführen, zu senken, damit wiederum den Profit zu erhöhen. Das sind so die großen Auswirkungen, mit denen wir uns derzeit beschäftigen. Das kann natürlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch noch ganz andere Ausmaße zunehmen. Hängt aber teilweise auch so ein bisschen daran, okay, worüber ziehen wir uns dann in dieser Zeit die Hauptinformationen? Wie weit dürfen die Ausspielungsalgorithmen auf Plattformen, Webseiten etc. gehen, um uns personalisierte Infos vorzuschlagen, weil wenn man das, was der Algorithmus so weiß über meine Präferenzen, kombiniert mit einem Deepfake-Tool, das eben dann auch die richtige Botschaft dazu automatisch generiert und an mich ausspielt, dann kann ich im Prinzip für jeden Social-Media-Nutzer eine eigene Botschaft erstellen, die dann der Kanzler, ein CEO, ein Sportler oder wer auch immer bringt für Werbung, für politische Botschaften, whatever. Das ist jetzt dann technisch erstmal grenzenlos möglich. Ob es auch dazu kommt, ist so ein bisschen die andere Frage.
Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Medienlandschaft gucken und korrigiere, wenn diese Wahrnehmung falsch ist, sehe ich aber ja verhältnismäßig wenige große Fälle, über die berichtet wird. Ne? Franziska Giffey ist ein berühmtes Beispiel, da wurde sich auch ein bisschen über sie lustig gemacht. Jetzt hast du gesagt, das ist ja gar nicht so leicht zu erkennen, also vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Olaf Scholz wird satirisch durch die, jetzt wahrscheinlich Friedrich Merz ebenso, satirisch durch KI, durch Instagram, Social Media gejagt. Gibt es denn schon wirklich zunehmend viele Fälle, weißt du darum, auf Angriffe auf Unternehmen, Minister, wird das noch alles abgefangen und deswegen wird verhältnismäßig wenig darüber berichtet? Schläft dieser Riese dieser Gefahr noch oder passiert das schon längst?
Das passiert schon längst. Es ist eben so ein Unterschied zwischen jetzt Legacy Media, wie es auf Englisch heißt, also, oder bei uns Qualitätsmedien, Traditionsmedien, die so den Diskurs bestimmen, aber der Sub-Diskurs wird halt auf Social Media verhandelt. Und Social Media überflutet damit. Aus verschiedenen Gründen. Nicht nur jetzt staatliche oder parteigesteuerte politische Manipulation, sondern eben auch sehr viel KI-generierte Viralität, mit der ich Einnahmen erzielen will. Das heißt, da ist ein riesiger Unterschied zwischen Traditionsmedien und Social Media. Social Media ersäuft in KI-Inhalten. Du hast ganze Kanäle, also vor allem dort, wo es audiovisuell wird, YouTube, Instagram, TikTok, ganze Kanäle, die quasi nur das KI-generierte Nachrichten, da in 30-Sekunden-Videos, das Bild ist KI-generiert, die Stimme ist KI-generiert, die Untertitel sind KI-generiert, die ganze Story, da geht's um einfache Klickzahlen, ob jetzt ein staatlicher Akteur mit politischem Ziel dahinter steht oder ob das Ganze nur dazu da ist, Geld zu erwirtschaften. Also über Klickzahlen, Advertising etc. finanziellen Profit zu erwirtschaften, ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Aber es ist absolut viral. Bei jetzt professionellen politischen Desinformationskampagnen ist es immer noch so, die werden von Menschen geplant und da ist KI gerade so ein Tool. Das heißt, die Menschen dort, in den PR-Kampagnen, in den Geheimdiensten, in den Parteien oder wo auch immer es startet, überlege, also was ist jetzt das Ziel dieser einzelnen Kampagne und wie erreiche ich das am besten? Und da ist dann KI ein Tool. Jetzt mal ein Beispiel speziell dafür. Eine russische Operation, die eigentlich so weltweit gefahren wird, um Medien, Fact-Checking-Organisationen, Thinktanks, Journalisten, Blogger etc. Von der Arbeit abzuhalten, wurde von den Forschern Overload genannt. Und genau das ist, was gemacht wird. Und diese Operation hat im Jahr 2024 komplett zu KI geswitcht. Das heißt, die Operation besteht darin, dass täglich neue Fake-Inhalte hochgeladen werden, die dann an Fact-Checking-Organisationen, Thinktanks, Medien etc. verteilt werden, mit dem Aufruf, sie zu fact-checken. Die wurden aber nur erstellt, um die Kapazitäten von diesen Organisationen zu binden, damit sie eben nicht auf die anderen Sachen gucken können. Und das hat komplett zur KI gewechselt. Und das geht, muss man sich vorstellen, einzelne Organisationen bekommen da dann 800 KI-generierte E-Mails am Tag mit angehängten Videos, Posts, die alles komplett KI-generiert sind. Und da das hier nur 800 zusätzliche sind zu dem, was sowieso schon reinkommt, ist da das Ablenkungspotenzial sehr hoch. Für sowas eignet sich Deepfake-Technologie, KI-Technologie super gut. Da geht es um Ablenkung, da geht es darum, Kapazitäten und Ressourcen zu binden. Nicht darum, dass jetzt irgendwie eine Botschaft von mir wirklich irgendjemanden überzeugt. Das ist sehr leicht zu machen. Und da sieht man eben auch diesen Quantitätsaspekt und die Flut. Bei anderen Kampagnen zum Beispiel, die man in der Wirtschaft gesehen hat, also bei Attacken gegen große Marken oder Unternehmen, jetzt mit politischem Hintergrund oder auch ohne politischen Hintergrund, geht es darum, zum Beispiel Fake-Beweise für was zu kreieren, was so einfach Emotionen fangen soll und deshalb möglichst viral gehen soll. Geht aber auch bis hin zu eine Hashtag-Optimisierung, immer neue Hashtags vorschlagen zu lassen oder eine Hashtag-Analyse zum Beispiel, so dass ich Hashtag-Hijacking betreiben kann, also dass ich mich an Hashtags dranhänge, die gerade viral gehen. Das ist jetzt so ein Low-Level-Einsatz dann von KI oder Übersetzungen zum Beispiel. Gerade Russland, China, auch Iran werden regelmäßig in den ganzen Threat Reports von OpenAI, Microsoft, Anthropic etc. immer wieder genannt, wie staatliche Operationen auf sowas zurückgreifen. Einfach nur aus Persisch auf Englisch zu übersetzen oder von Chinesisch auf Türkisch oder Russisch auf Deutsch. Ja, das ist ein Low-Level-Einsatz, wird aber massiv benutzt, um halt so die Tool-Eigenschaft, die da KI bietet, nicht, dass es im Zentrum steht, sondern dass es eingesetzt wird, um Prozesse zu optimieren, schneller zu machen, mehr zu erzeugen vor allem.
Was können wir aus deiner Sicht, wenn du sagst, da gibt's jetzt so eine Flut an Inhalten, die auch jetzt emotional mitreißend sind, aber jetzt nicht zwingend. Du hattest eingangs gesagt, die sind nicht hochwertig in diesem Sinne. Es ist die Masse, die zählt, ne? Also mitunter. Wie können wir denn der Sache Herr werden, als Gesellschaft, aber auch mit unserer politischen Verantwortung?
Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wen man da sieht. Also als Einzelorganisation gibt es bestimmte Sachen, gerade in der Kommunikation oder über Cybersecurity-Maßnahmen, die ich machen kann. Gesamtgesellschaftlich ist es immer so ein Bündel aus Maßnahmen. Also zum Beispiel, meiner Meinung nach, sollten wir uns ganz klar davon verabschieden, von irgendwie der Illusion, dass uns da ein europäisches Gesetz irgendwie hilft. Beispiel EU AI Act schreibt vor, alle KI-Inhalte zu labeln. Was genau soll uns das in 3 Jahren noch bringen, wenn die Mehrzahl aller Social-Media-Inhalte in irgendeiner Form mit KI bearbeitet wurde, mindestens bearbeitet, wenn nicht sogar erstellt. Das sagt immer noch nicht, ob der Inhalt jetzt gut oder schlecht, manipulativ, bösartig oder witzig ist, sondern nur, welches Tool dabei zum Einsatz kam. Das ist aber so ein bisschen das, worauf wir uns verlassen. KI-Inhalt ist auch nicht automatisch immer schlecht. Das heißt, man kann auch nicht einfach sagen, okay, wir dürfen keine KI-Inhalte publizieren oder sowas. Und von dem, was wir momentan sehen, ist es halt ein Mix einmal aus klassischer Medienbildung. Bei Regulierung ist es mehr so, na, entweder muss man Plattformen auch de facto zum Gesetz einhalten zwingen oder nicht. Momentan passiert das alles so irgendwie, dümpelt das so vor sich hin. Wenn es darum geht, KI-Inhalte zu labeln, brauchen wir mehr Label als nur zu sagen, KI oder nicht. Sondern eher so, okay, was ist denn jetzt KI generiert? Was ist der Inhalt oder vielleicht der Kontext. Wir müssen uns einmal auf mehr gesellschaftliche als Einzelpersonen darauf einstellen, dass die Mehrheit aller Inhalte bald KI generiert, bearbeitet ist in irgendeiner Form. Auch dieser Podcast jetzt, ohne genau das Bearbeitungstool nur für das Filtern von Hintergrundgeräuschen und so zu kennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das KI ist extrem groß. Das bedeutet jetzt aber noch nicht viel für unseren Podcast, sondern nur, dass eine KI Hintergrundgeräusche ausgefiltert hat. Das heißt, da so ein bisschen realer drauf zu blicken. Dann, wenn es um professionelle Desinformationskampagnen geht, ist es mehr so jetzt unabhängig von KI oder nicht die Frage, wie gehen wir damit um? Wir haben da seit 10, 15 Jahren im Prinzip nichts Wirkungsvolles gemacht. Es wird schlimmer, nicht besser. Auch weil wir uns darauf beschränken, Sachen zu erkennen, dann gibt's ein Statement vielleicht oder so Fact-Checking oder ein bisschen Debunking, das niemals dieselben Gruppen erreicht und das war's dann. Alles Weitere wird aus Angst gerade in Deutschland nicht gemacht, sprich entweder über aktive Cyberabwehr, also auch Angreiferinfrastruktur lahmzulegen oder durch strategische Kommunikation, die eben die gleiche Kommunikationslinie füllt, bespielt und das auch deutlich aktiver, als wir das bislang tun. Also so die Gesamtstrategie, wie mit Desinformation umgehen, die haben wir gerade, die haben wir nicht seit jetzt schon Jahrzehnten. Ich sehe sie auch derzeit gerade nicht, sondern es ist immer so, ja, dieser Standardverweis, die Social-Media-Plattformen und Online-Plattformen müssen den Digital Services Act der EU einhalten, der sagt, sie müssen sich darum kümmern, es zu erkennen und zu löschen. Was nicht wirklich funktioniert, was auch technisch sehr schwer umzusetzen ist und vor allem auch einen sehr ungleichen Informationsraum schaffen will. Also nur mal vorgestellt, die europäischen Gesetze würden jetzt angewandt, dann ist ein EU-Informationsraum extrem unterschiedlich von zum Beispiel der gleichen Social-Media-Plattform in Afrika oder in Indien, wenn dort eben nicht die gleichen Regeln gelten oder überhaupt auch nur angeboten werden. Naja, da diese Kommunikationsräume nicht voneinander isoliert bestehen, wie das umgesetzt werden sollte, ist teilweise einfach schleierhaft. So, jetzt speziell ein bisschen, bei Deepfakes kommt es so ein bisschen spezieller darauf an, welche Art, also was ist jetzt so die Angriffsposition? Ne? Reden wir über Betrug oder Fake-Werbung? Reden wir über Deepfake-Pornografie? Reden wir über solche Videos, wie ich sie jetzt zum Beispiel in verschiedenen russischen Operationen genannt habe, die Beweise für angebliche Aussagen von Politikern, Experten oder sonst irgendwas darstellen sollen. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen von diesen Deepfake-Calls, die entweder für Betrug angewendet werden oder auch, ja, wie viel politische Entscheidung oder auch militärische auf dem Schlachtfeld hat, könnte das auch enorme Auswirkungen haben, wenn jetzt auf einmal anstatt dem Deepfake-CEO, der eine Zahlung in Auftrag hat, der Deepfake-General falsche Anweisungen gibt. Könnte enorme Auswirkungen haben. Da gibt es eine Reihe von technischen Maßnahmen. Also so einmal nicht nur die Erkennung, sprich es ist Deepfake-Technologie involviert in einem Call, sondern auch die Koppelung an Cybersecurity-Programme. Was kommt denn jetzt daraus? Also einmal muss der Mensch, der vorne dran sitzt, immer noch geschult sein und wissen, was er tut, wenn er den Verdacht hat, sein Gegenüber könnte vielleicht gar nicht der sein, für den er sich ausgibt. Ohne den Mensch kommt man in dem Fall nicht weit, weil es darum geht, menschliche Entscheidungen zu beeinflussen. Die reine Erkennung hilft aber auch nicht viel. Also wir wissen mittlerweile, der Hintergrund von uns in Videocalls ist immer schon KI generiert. Das heißt, es ist immer mehr KI integriert sowieso schon in dieses Tool. Und wenn mir dann ein anderes Tool sagt, ja, mein Gegenüber hat zu 60% Wahrscheinlichkeit, ist da das Bild oder ein Teil des Bildes KI manipuliert, das sagt mir erstmal nicht viel. Das heißt, dann da wird es immer sehr technisch über Software, die entsprechend auch handelt, also erstmal zum Beispiel Beweise sammelt oder versucht herauszufinden, von welcher IP-Adresse kommt das, welche Tools sind im Spiel. Gegebenenfalls gibt es auch Security-Software, die dann zum Beispiel einen Call unterbrechen kann, wenn sie so eingestellt wurde. Das ist so auf der technischen Seite. Wie gesagt, die menschliche Seite ist da eigentlich mindestens genauso wichtig, weil es ja darum geht, wie in dem Beispiel von Franziska Giffey, das du genannt hast, und aus den USA gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, wie gerade russische Angreifer einzelne Senatoren angerufen haben, um sie zu missgünstigen Aussagen über die Ukraine zu verleiten zum Beispiel. Das sind natürlich Sachen ohne den Menschen am anderen Ende, der dafür vorsensibilisiert ist, was da möglich ist. Und dass, wenn mir mein Gesprächspartner sehr komisch vorkommt und das, was er sagt, nicht mit dem übereinstimmt, was ich weiß von Politiker X oder Y, dass es eben genau sowas sein könnte und so im Gespräch ein bisschen weiter nachzubohren. Also zu der Frage, bei so Kampagnen, die auf den Overload zielen, ist natürlich auch so, wir sehen sehr stark, dass der Angreifer, gerade bei professionellen Desinformationskampagnen, schon sehr, sehr stark auf KI zurückgreift. Er ist nicht gebunden bei irgendwelchen Richtlinien, Gesetzen, ethischen Grenzen oder sonst irgendwas, sondern er kann alles ausschöpfen. Und da geht es nur darum, was bringt mir den meisten Nutzen oder was senkt die Kosten. In strategischer Kommunikation, in dem Gegenmessaging, sofern es überhaupt existiert, wird das eigentlich fast nicht eingesetzt. Aus der Furcht immer, dass die großen Vorwürfe kommen, das wäre dann Propaganda oder sonst irgendwas. Also sagen wir mal, auch im Bereich der Qualitätsinformation, ob das jetzt traditionelle Medien, politische Kommunikation ist, militärische, strategische Kommunikation, whatever, sind wir viel zu zaghaft dabei, das Tool KI einzusetzen. Aus abstrakten Bedenken. Oder weil man erst glaubt, wir können irgendwie eine rote Linie definieren. Bis wohin ist es jetzt noch vertretbarer Einsatz? Wo beginnt die illegitime Manipulation? Was meistens wenig mit dem Tool an sich zu tun hat. Also wir wissen, wenn ich jetzt dich morgen auftreten lasse und dein Gesicht in ein Pornovideo schneid oder dich Werbung machen lasse für eine bestimmte Partei, dann wissen wir, das ist über der Grenze. Aber wo diese Grenze in der Mitte verläuft, also so was könnte ich dich jetzt noch sagen lassen? Du hast es beim Beispiel Humor vorhin gesagt. Also Politiker zu karikatieren.
Ja, Satire, ja.
Satire ist, hat nichts mit KI zu tun, das ist nichts Neues. Ist immer eigentlich legitim. Wo ist jetzt gerade bei Deepfake-Videos von Politikern die Grenze zwischen Satire und politischer Einflussnahme? Das ist eine sehr dünne Linie und die ist nicht über ein Gesetz zu definieren oder eine Richtlinie. Da ist es eine graue Linie. Zum Beispiel kann, wenn du und ich so ein Video erstellen, ist es Satire. Wenn es jetzt eine russische PR-Agentur erstellt, ist es politische Einflussnahme. Wenn es so im Kontext von einer klaren Kampagne und Maßnahmen gemacht wird. Das heißt, da kommt es nicht mehr nur auf den Inhalt drauf an. Oder wenn wir beide das gleiche Video erstellen, ist es eine Sache, wenn wir 50.000 Bots dran schalten, um es viral gehen zu lassen, dann ist es eine manipulative Maßnahme. Ne? Da spielen einfach viele Faktoren mit rein. Und wenn wir weiterhin so zaghaft agieren in unserer eigenen Kommunikation oder auch eben in den Cybermaßnahmen, die man ergreifen kann, um so die Angreiferinfrastruktur lahmzulegen oder zumindest die Kosten für den Angreifer dabei zu erhöhen, wirklich ausschalten kann man das nicht, dann überlässt man den Kommunikationsraum einfach der dunklen Seite.
Eine Zwischenfrage zu diesem Gesetzesthema. Also du hattest ja den EU-Act erwähnt. Mhm. Du hattest auch erwähnt, wie wenig Sinn das macht, wenn wir Angriffe von außerhalb der EU haben. Die Bundesregierung hat ja jetzt trotzdem versucht, mit einem Entwurf zum strafrechtlichen Schutz von Persönlichkeitsrechten so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Meines Wissens nach ist das jetzt auch noch beim Bundesrat in der Abstimmung. Aber da geht's halt genau um die Themen, die du gesagt hast. Ne? Also so Deep Nudes, diese pornografische Verwendung von Frauen und auch Mädchen, also auch minderjährig. Die Fälle von Betrug, CEO-Fraud, Schockanrufe, wie du sie erwähnt hattest, in den USA. Da soll es ja jetzt den Vorschlag geben, dass man da Freiheitsstrafe, Geldstrafe, Freiheitsstrafe von 2 bis zu 5 Jahren, je nachdem, wie tief dieser Fall geht. Ne? Mhm. Ich weiß, du bist kein Jurist. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat dem auch widersprochen. Die sagt, das ist zu schwammig. Ne? Wäre so eine Maßnahme für dich quasi dann eher zu sagen, okay, das ist ein wichtiger, guter Anfang, oder ist das Symbolpolitik?
Also ich muss ja sagen, ich bin noch nicht durch den Entwurf durch. Bin ein bisschen skeptisch. Ich will erstmal nicht dagegen sein, weil gerade, also so, das sind sehr große Einsatzfelder, gerade von Deepfakes, also so Pornografie, Nudify-Apps und so weiter, die eben hauptsächlich nicht irgendwie von politischen Akteuren erstellt werden, sondern eben so für Cybermobbing. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Durchsetzung angeht. Es ist auch so, dass viele Länder haben so eine Gesetzgebung schon. Verschiedene US-Bundesstaaten, UK hat sowas schon. Ist ein bisschen die Frage, da kommt es dann auf die Details an, geht es darum, also wer soll damit in erster Linie in den Blick genommen werden? Derjenige, der es erstellt oder derjenige, der es verbreitet?
Wenn man dieses Gesetz durchbringt,
muss man es umsetzen können. Dazu braucht man technische und personelle Ressourcen, die aufgebaut sein müssen, und zwar Bundesländerebene. Und man muss auch klar sein, die meisten von diesen Anbietern von solchen Apps oder dann die Plattformen, auf denen es verbreitet wird, sitzen nicht in Deutschland. Kann ich die wirklich angehen oder nicht? habe ich dann so das gleiche Problem wie bei Telegram, dass sie sich mit den Aufforderungen des BKAs den Lokus tapezieren, dann könnte das kontraproduktiv sein. Weil dann mache ich mich noch schwächer und zeige, ich kann mein eigenes Gesetz eigentlich gar nicht anwenden, weil das halt nicht hier irgendwie lokal im Saarland gehostet wird oder in der Regel nicht. Das sind so Fragen, die da unbedingt mit reinspielen müssen. Bei den Persönlichkeitsrechten geht es natürlich, wie du gesagt hast, da geht es eigentlich weniger so politische Desinformation, weil da ist es dann meistens, muss man auch sagen, ist es dem Angreifer da egal, ob er meine Persönlichkeitsrechte verletzt oder die von Politikern. Und es geht meistens da in speziell um Personen des öffentlichen Lebens, die, wenn sie jetzt nicht auch in so einem Deep Nude oder so gezeigt werden, in der Regel mit dem Persönlichkeitsrecht nicht so richtig durchkommen. Mhm. Aber es geht zum Beispiel eben auch um dich oder mich, wenn wir jetzt in Werbung für Produkte gesteckt werden, in einem privaten Kontext in sowas gesteckt werden. Natürlich, Dänemark hat es, glaube ich, schon verabschiedet, dass das dann wiederum Verantwortung der Plattform wäre, das zu entfernen. Da sind wir wieder landen wir wieder beim gleichen Punkt. Bei dem Beispiel Dänemark ist wieder der gleiche Punkt. A, wie können die Plattformen das umsetzen? B, wenn sie das nicht tun, was passiert? Mhm. C zum Beispiel auch, für welchen Online-Raum gilt das dann? Also wie definiere ich da das deutsche Internet oder den deutschen Rechtsraum im Internet? Geht es um alles, was deutschsprachig ist, um alles, was in Deutschland gehostet wird oder geteilt wird.
Mhm, verstehe.
Anderes Beispiel, die ganze Infrastruktur sitzt, was weiß ich, im Libanon. Du trittst dann da in einem Video auf Englisch auf und es wird nur geteilt von nicht deutschsprachigen Accounts oder sowas. Ist dann die Staatsanwaltschaft in Berlin zuständig oder das Gericht oder so? Ne? Und was kannst du überhaupt tun? Also ich habe da eigentlich mehr Fragen. Das ist jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich, weil auch im Ausland, wo solche Gesetze schon verabschiedet wurden und in Kraft sind, es relativ wenig so an Best Practice gibt oder auch eben an Worst Practice, wo man daraus lernen kann, um zu sagen, so und so, das ist umsetzbar, das ist überhaupt nicht umsetzbar. Teilweise könnte es natürlich auch, so als positiven Aspekt, Staatsanwaltschaften oder Ermittlungsbehörden erstmal mehr Ansatz geben, um überhaupt zu ermitteln. Sprich, es muss ja erstmal ein Straftatsbestand und einen Verdacht darauf geben, damit überhaupt ermittelt werden darf. Mhm. Das wäre was man über so ein Gesetz zum Beispiel schaffen kann. Sagen wir mal, alles, was wir vorhin besprochen haben, so die verschiedenen Use Cases im professionellen Bereich, politische Manipulation, Cybercrime, darauf wird das keine Auswirkung haben. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Da arbeiten professionelle, entschlossene Akteure, die sowieso in der Regel nicht hier sitzen und das Risiko haben und die sowieso die Rechtsverletzung in Kauf nehmen. Die lassen sich durch das Gesetz nicht beeindrucken. Andererseits braucht es, damit jegliche von diesen Kampagnen also Wirkung entfacht, ein großes Publikum. Also sprich, braucht viele Leute, die eigentlich nicht professionell sind, aber diese Inhalte schauen, teilen, whatever. Auch Deepon lebt davon, dass er geteilt wird. Also nicht nur von entschlossenen Kriminellen zum Beispiel, die das erstellen oder professionellen Cybermobbern oder einem bösen Angreifer, sondern das lebt natürlich schon davon, dass es geteilt wird. Und das ist wahrscheinlich was ich zum Beispiel jetzt auch im Bereich Minderjähriger, wenn man sich so Classroom-Gruppen auf WhatsApp oder sonst irgendwas überlegt und wie viel pornografische Bilder da geteilt werden können, überlegen sich dann vielleicht schon mehr Leute, ob sie das teilen. Die müssen aber auch erstmal wissen, dass es strafbar ist.
Okay. Muss also so generell auch so ein bisschen Wandel und der Rezeption mit reinkommen, damit man der Sache ein bisschen,
ja,
damit das wieder ankommt, auch im Schuldbewusstsein der Menschen sozusagen.
Ja, ehrlich gesagt habe ich darauf wenig Hoffnung.
Verstehe.
So wie Kommunikation im Online-Raum sich entwickelt hat die letzten 20 Jahre, dass man das irgendwie zurückdreht oder da so die große Besserung in Sicht her, sehe ich erstmal nicht. Also alles, was digitale Bildung, waren wir schon, bevor der große KI-Boom kam, jetzt nicht besonders gut organisiert. Nicht, dass es nicht gute Angebote dazu gibt, aber wie sie institutionalisiert werden, welche Rolle das spielen soll, auch irgendwie so eine Qualitätskontrolle und eine zentrale Durchführung, dass nicht hier eine Schulklasse im Bundesland X jetzt einmal 2 Stunden Schulung bekommt oder sowas, sondern dass das flächendeckend für sowohl Jugendliche, für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Berufsgruppen einfach ein Grundbaustein von Bildung ist, hatten wir schon vor dem KI-Boom nicht. Und jetzt ist es noch komplizierter geworden, weil es einfach noch mehr Inhalte für solche Bildungsprogramme sind. Also so einmal über die positiven Auswirkungen und Möglichkeiten von KI und dann auch eben, was sind die negativen? Und was bedeutet das irgendwie für mich? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir momentan immer noch in so einer Schockstarre sind und irgendwie böse KI-Inhalte, am besten gucke ich sie mir erst gar nicht an oder sowas sind. Was schon auf völlig falschen Annahmen beruht, dass ich sie irgendwie erkennen könnte oder dass ich nur wissen muss, dass es KI ist und dann kann ich automatisch anders darauf reagieren oder sowas. Das ist es halt nicht. Wie wir vorhin besprochen haben, nur weil KI im Spiel ist, ist es jetzt nicht automatisch schlecht. Der Deep Nude, da ist KI auch nur eigentlich ein weiteres Tool. Ne? Diese Fotomontagen gab es schon früher. Mhm. Jetzt ist es viel einfacher und schneller geworden. Da geht's nicht in erster Linie um die Technologie in dem speziellen Beispiel jetzt.
Verstehe, was du meinst. Christopher, wir sind fast am Ende unserer Zeit. Deswegen nur einmal zusammengefasst mit Blick auf das kommende Jahr. Wir blicken ja auf mehrere Landtagswahlen. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Was würdest du unseren Hörern noch mitgeben, wenn wir jetzt sagen, dass Deepfakes und Desinformation durch Deepfakes auch in einem Wahlkontext, also wenn wir Wahlwerbung ausgespielt bekommen, offizielle, inoffizielle, worauf müssen wir achten, was müssen wir mitnehmen, was müssen wir uns bewusst machen?
Ja, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wer die wir sind, also wir als Publikum davon und Rezipienten oder wir auch jetzt so im Bereich professionelle und politische Kommunikation.
Als Bürger, als Bürgerinnen und Bürger, würde ich sagen.
Ja, ich teile es gerne zwei, also so in der politischen Kommunikation, gerade auch für die Landtagswahlen. Einmal so der dringliche Appell, KI für die eigene politische Kommunikation zu nutzen, klar zu kommunizieren, wie ich sie nutze, aber so die positiven Aspekte davon auch für mein Gegenmessaging aktiv zu nutzen. Das heißt, ich kann meine eigene Kommunikation so viel besser und auch mehr davon gestalten, wenn ich auf diese Tools zurückgreife. Der Angreifer, sowohl äußere Einflussnahme als auch extremistische Gruppen, nutzen das schon jetzt. Das ist nicht irgendwas, was dann kurz vor knapp im Wahlkampf kommt, sondern es wird schon jetzt sehr hochgefahren. Das war Punkt 1. Sowohl für die Profis als auch für die einzelnen Bürger. Nicht darauf warten, irgendwie, dass da so die eine Bombe 2 Tage vor der Wahl kommt. Und wenn sie nicht kommt, zu sagen, puh, nochmal gut gegangen. Sondern sich darauf einstellen, es geht um die Vielzahl und die Quantität, nicht um die Qualität. Das heißt, ich habe jetzt so viele Botschaften und so viele, also KI-Bilder, die nur Sachen symbolisieren sollen, die deshalb auch wirken. Also die gerade von der extremen Rechten benutzt werden. Nicht, weil sie so ultra qualitativ sind, sondern weil sie irgendwas zum Ausdruck bringen sollen, was sowieso schon weitläufig geglaubt wird. Das sind wie viel größeren Nutzen. Sich sehr stark, also jetzt als einzelner Bürger oder Rezipient, politisch Interessierte, so dieser dringliche Appell zu überlegen, von wo beziehe ich meine Informationen, wenn es um eine Wahl geht oder politische Programme. Nicht von einem automatischen Social-Media-Feed. Das ist Grundregel 1. Einmal, weil der Algorithmus mir sowieso schon nur Sachen anzeigt, die zu meinen Likes passen, ob jetzt KI oder nicht. Und B, weil ich in dieser kurzen Zeit, in der ich durch meinen Feed scrolle, auch wenn ich ein KI-generiertes Video sehe, davon bleibt irgendeine Message hängen. Da geht es nicht so sehr um die KI, sondern kurze Aufmerksamkeit, irgendwas kurz zum Ausdruck gebracht, zack, bleibt hängen. Das sollte nicht die Basis für eine politische Entscheidung, Wahl, Kampagne oder sonst irgendwas sein. Auch nicht darauf verlassen, dass irgendjemand anders für mich irgendwie Fakes labelt, erkennt, richtig stellt oder sonst irgendwas. Das ist wiederum ein Tipp sowohl für die Profis als auch für einzelne Nutzer. Nicht auf die anderen verlassen.
Vielen Dank, Christopher. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Appell generell für die Konzeption und Konsumierung von Social Media in general. Ich danke dir sehr für deinen Input. Danke, dass du bei uns warst. Wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe in Kürze weiterhin zum Thema Desinformation und wie wir damit umgehen. Für diese Folge vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Christopher, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Danke, mach's gut.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.